Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem gewaltigen Romanprojekt, das 1960 begann, nämlich mit Olivia Mennings Der größte Reichtum, Auftakt der sogenannten Balkan-Trilogie, die später noch um die Levante-Trilogie erweitert wurde und an der die Autorin bis kurz vor ihrem Tod im Jahr 1980 gearbeitet hat. Ein großformatiges, ein großes Werk, also das hierzulande bisher aber nur wenigen bekannt ist. Und obwohl es vielfach gelobt wurde, fühlte sich die 1908 geborene Manning verkannt. Die offenbar regelmäßigen Klagen darüber brachten ihr den Spitznamen Olivia Moaning ein. Olivia Mannings Roman »Der größte Reichtum« wird nun vorgestellt von Wolfgang Schneider.
Europa wartet. Im Herbst 1939 liegen Unheil und Anspannung in der Luft. Die lastende Ungewissheit prägt die Stimmung in dem ersten von 6 Romanen, die Olivia Manning über ein britisches Paar geschrieben hat, das vom Zweiten Weltkrieg und der vorrückenden Wehrmacht an den östlichen Rand Europas getrieben wird und darüber hinaus. Erst nach Rumänien, dann nach Athen, Istanbul und schließlich nach Kairo und Alexandria. Und auch dort ist die Gefahr deutscher Bomber nicht gebannt. Der größte Reichtum beginnt mit der Ankunft in Bukarest. Guy und Harriet Pringle sind seit einer Woche verheiratet. Es ist die Woche, in der Deutschland Polen überfallen hat. Flitterwochen sehen anders aus. Zu den ersten Eindrücken in der rumänischen Hauptstadt gehört das Elend der Flüchtlinge.
Hier parkten ein Dutzend der polnischen Flüchtlingswagen, die noch immer aus dem Norden in die Stadt strömten. Manche der Wagen waren verwaist, aus den anderen blickten ausdruckslose Frauen und Kinder, die von den unterkunftssuchenden Männern zurückgelassen worden waren. Die gut gekleideten Rumänen sahen erbost aus angesichts dieser zerstörten Gesichter, die zu erschöpft waren, um sich darum zu scheren.
Eine mit autobiografischen Zügen ausgestattete Frauenfigur steht im Zentrum des Romans. Harriet Pringle, Mannings alter Ego, ist allerdings keine Schriftstellerin, sondern nur die Begleiterin ihres Mannes Guy, der als Sprachdozent und Anglist an der Bukarester Universität arbeitet. Es ist eine Männerwelt, die Manning schildert, aber das ist der damaligen Realität geschuldet. Die britische Expat-Kolonie in Bukarest besteht größtenteils aus Männern und sofern sie Ehefrauen haben, wurden diese wegen der gefährlichen Lage zurückgeschickt in die englische Heimat. Harriet aber weigert sich. Sie will auf jeden Fall bei Guy bleiben und bricht auf diese Weise mit den Konventionen. Olivia Manning heiratete 1939 Reggie Smith. Der Englischdozent, spätere Radiojournalist und mutmaßliche kommunistische Spion war das Vorbild für Guy, den wir als großen, unbekümmerten Mann kennenlernen, immer mit einem Stapel Bücher unterm Arm. Er verströmte seinen Charme wie Radium seine Leuchtkraft, heißt es im Roman über ihn. Jede neue Bekanntschaft elektrisiert ihn. Er wird als freundlicher Idealist geschildert, mit einem festen Glauben an den Sozialismus und all das Gute, das von der Sowjetunion zu erwarten sei. Die Russen wissen, was sie tun, lautet sein Mantra auch im Zeichen des Hitler-Stalin-Paktes und des sowjetischen Überfalls auf Finnland im November 1939. Guy zieht auch manche Schutz- und Liebe suchende Frau an und bald fragt sich Harriet, ob er überhaupt für die Ehe geschaffen sei oder ob nicht das Netz seiner Zuneigung zu weit ausgebreitet ist, wie sie diplomatisch formuliert. Bisher gab es nur eine einzige, erheblich gekürzte Übersetzung des 6-bändigen Werkes. Sie wurde vermarktet als Buch zur britischen Fernsehserie von 1987 mit Emma Thompson und Kenneth Branagh in den Hauptrollen. Deshalb sind die Reize von Mannings Romanen 60 Jahre nach der Originalveröffentlichung für deutsche Leser immer noch zu entdecken. Interessante, komplex gezeichnete Figuren in Verbindung mit einem spannenden historischen Thema, dem eskalierenden Zweiten Weltkrieg, dargestellt aus ungewöhnlicher Perspektive. Bemerkenswert ist, dass Manning das Sepia-Dunkle meidet, das Romane und Filme über die Zeit vor und während des Weltkriegs oft kennzeichnet. Sie vertraut stattdessen auf diese gewisse britische Leichtigkeit und trifft damit das damalige Lebensgefühl vermutlich besser. Die Bukarester Gemeinde der britischen Expats besteht aus Journalisten, Diplomaten, Kulturbeauftragten, Sprachlehrern, Abenteurern, Gestrandeten. Die englische Bar im edlen Hotel Athénée Palace ist ihr Treffpunkt, bis sich dort deutsche Gäste breit machen. Denn auch in Bukarest, noch fern von den Fronten, wächst die Gereiztheit und Feindseligkeit. Kleine Stellvertreterkriege werden mit Worten, Gesten und Symbolen ausgefochten.
Inchcape hatte ein leerstehendes Geschäft angemietet, das er nun zu einem britischen Propagandabüro umbauen ließ. Das Geschäft befand sich auf der Calea Victoriae, genau gegenüber dem deutschen Propagandabüro, der Konkurrenz, wie er es nannte. Dort waren Bilder von der Siegfriedlinie und von Truppen auf dem Vormarsch ausgestellt. Inchcape berichtete, bislang habe man ihm lediglich einen Stapel Plakate geschickt, die ein schönes Großbritannien bewarben.
Während im Schaufenster der Deutschen immer martialischer die Triumphe der Wehrmacht präsentiert werden, sind die Auslagen der Briten zeitverzögert noch dem zivilen Tourismus verpflichtet. Die schillerndste und komischste Figur des Romans ist Jakimov. Es handelt sich, laut eigener Auskunft, um einen enterbten Prinzen, halb weißrussischer Herkunft. Wegen seiner notorischen Schnorrerei wurde er inzwischen aus allen Hauptstädten Westeuropas hinausgejagt und ist in Bukarest gestrandet. Allerdings behauptet er, gerade knapp aus den polnischen Kampfgebieten entronnen zu sein. Wenn er diese Geschichte vor wirklichen Flüchtlingen erzählen soll, wird er freilich merkwürdig kleinlaut und kargt mit Details. Jakimov, dessen skurrilen Nöten und Schicksalen Olivia Manning den zweiten Handlungsstrang des Romans widmet, ist geschlagen mit einem fast unstillbaren Appetit. Wenn er mit Freunden und Bekannten in guten Restaurants seiner Gefräßigkeit frönt, dann mischt sich in diese Szenen ein Aroma von Melancholie. Denn Jakimov weiß, dass am Ende des Genusses die Offenbarung seiner Zahlungsunfähigkeit steht. Meist überlässt der charmante Hochstapler die Rechnung dann denjenigen, die er vermeintlich eingeladen hat. Die Währung, in der Jakimov zahlt, sind seine Anekdoten und Geschichtchen.
Jakimov lächelte mit dem Gusto des Unterhaltungskünstlers. Haben Sie von dieser Grenzbefestigung gehört, die der König rund um Rumänien errichten will? Doppelt so dick wie die Maginot und die Siegfriedlinie zusammen. Ich nenne sie die Imaginot-Linie.
Wenn man jedoch zu fest mit seinem Witz und seinen Entertainer-Qualitäten rechnet, kann Jakimov auch verstockt schweigen. Dann wirkt sein skrupelloser Appetit wie ein Bruch aller sozialen Gegenseitigkeit. Zu Beginn wird er in die Rolle eines akkreditierten Kriegsreporters gedrängt. Ein verwundeter Journalist braucht dringend einen Ersatzmann. Und es dauert nur wenige Tage, bis etwas Spektakuläres geschieht. Am 21. September 1939 wird der rumänische Premierminister Călinescu ermordet. Darüber soll Jakimov nun nach London berichten. Doch stagniert er schon beim ersten Satz über der Frage, wie das Wort Attentat richtig geschrieben wird. Die offizielle Lesart lautet, dass es sich bei den Mördern Călinescus um 6 junge Studenten handle, die bei den Prüfungen durchgefallen seien. So verkündet es im Roman der rumänische Informationsminister Ionescu bei einer Pressekonferenz. Die vermeintlichen Studenten wurden sogleich gefoltert und getötet, ihre Leichen zur Schau gestellt. Einer der kurzfristigen Kollegen Jakimovs, der hartgesottene Reporter Golpin, wagt einen kritischen Einwurf.
»Ich habe die Leichen gesehen«, sagte Golpin. »In meinen Augen sahen sie für Studenten ziemlich alt aus.« Ionescu zuckte mit den Schultern. Wir haben in diesem Land Studenten jeder Altersgruppe. Manche bleiben ihr ganzes Leben lang an der Universität. Golpin stieß ein Knurren aus.
In Wahrheit wurde das Attentat von der Eisernen Garde begangen, der faschistischen Bewegung Rumäniens, deren Anhänger unter der Monarchie Karols II. Eine Zeit lang verfolgt, inhaftiert, ermordet oder ins Exil nach Deutschland getrieben wurden. Nach Kriegsbeginn gewann die Eiserne Garde wieder erheblich an Einfluss, so wie mit den Blitzkriegssiegen Hitler-Deutschlands die faschistischen Parteien in ganz Europa Aufwind bekamen. Fesselnd vermittelt der Roman die Atmosphäre im Frühjahr 1940. Der deutsche Angriff auf Polen und die Aufteilung des besetzten Landes mit der Sowjetunion liegen bereits ein halbes Jahr zurück. Im Westen ist der Angriff der Briten und Franzosen ausgeblieben und die Wehrmacht noch nicht gerüstet für den nächsten Feldzug. Nun wird schon über den Sitzkrieg als Alternative zum Blitzkrieg gespottet. In Bukarest kehrt eine neue Gelassenheit ein.
Harriet sagte, Obwohl es ja Menschen gäbe, die immer noch glaubten, dass bald etwas passieren müsse, seien viele mittlerweile der Ansicht, dass der Krieg praktisch zu Ende sei. Jedenfalls dachte im Augenblick niemand besonders viel darüber nach.
Während deutsche und sowjetische Einheiten Zehntausende Polen ermorden, verwechseln viele Menschen in Europa ihre Wünsche mit der Realität und wähnen sich schon fast wieder im Frieden. Doch allmählich kippt die Stimmung auch in Bukarest. Anfangs sind die Briten hier sehr gut angesehen. Schließlich hat England Rumäniens Sicherheit garantiert. Allerdings hat das ja schon in Polen nicht geklappt. Im Mai und Juni 1940 wird das rasche Vorrücken der Wehrmacht beim Frankreich-Feldzug genau verfolgt. Die Sympathien mit den Deutschen wachsen. Unter General Ion Antonescu entwickelt sich das Land dann selbst zu einer mit den Achsenmächten kooperierenden Militärdiktatur. Der Schauplatz Rumänien wird von Olivia Manning mit sehr gemischten Gefühlen geschildert. Als eine Anderswelt, die einige Faszination, aber auch viele Zumutungen bereithält. Die Schriftstellerin verfolgte in jüngeren Jahren auch Ambitionen als Künstlerin. In ihren prägnanten und atmosphärischen Beschreibungen von Stadtpanoramen und Landschaften macht sich ihr genau beobachtendes Malerauge geltend.
Hinter dem Bahnhof waren die Straßen nicht erneuert. Das Pferd stolperte in Schlaglöcher, die Kutsche wurde durchgeschüttelt. Hier waren die Häuser zumeist nur Holzhütten, dazwischen neu gebaute Wohnblöcke, die sich bereits in Elendsquartiere verwandelten. Von den Türen war die Farbe gekratzt worden, auf den Balkonen hing Wäsche und Frauen blökten hinunter auf die Straße. In einer dieser Wohnungen hatte Jakimow ein Zimmer gefunden. Auf einer Anschlagtafel war dieses Zimmer als Lux Nebun beworben worden. Irrsinniger Luxus. Irrsinniger Luxus zu geringer Miete schien genau die Antwort auf seine Probleme.
Jakimows neue Bleibe ist eher grotesk als luxuriös. Vieles in Rumänien entpuppt sich als fadenscheinig. Korruption ist verbreitet, die Neureichen schwelgen in geschmacksunsicherem Wohlstand. Ansonsten herrscht erschütterndes Elend. Die Familien der zwangsrekrutierten Bauern fliehen vor dem Hunger und der Winterkälte in die Stadt, wo viele auf den Straßen erfrieren. Jeden Morgen sammelt ein Wagen die erstarrten Leichen im Schnee ein. Die Bukarester Angestellten wirken mit ihrer faden, uniformen Bürokleidung so, als hätten sie sich soeben erst aus dem Bauernstand hochgekämpft. Kein Zweifel, Manning ist nicht 100% fair bei der Darstellung der Rumänen. Ihre Heldin Harriet fühlt sich fremd in Bukarest, das prägt die Perspektive. Empfindlich ist sie gegen schlechte Gerüche, von denen ihr hier so einige in die sensible und manchmal ein bisschen hochgetragene Nase wehen. Nicht gewöhnen kann sie sich an die Zudringlichkeit der Bettler.
Als sie vor einem Fleischstand stehen blieb, um Kalbfleisch zu kaufen, nahm sie plötzlich einen übelerregenden, fauligen Geruch neben sich wahr. Als sie sich umwandte, sah sie eine uralte, zwergenwüchsige Frau, die ihr einen Armstumpf entgegenstreckte. Hastig suchte sie nach einer Münze, fand jedoch nichts Kleineres als einen 100-Lei-Schein. Sie wusste, dass es zu viel war, dennoch gab sie ihn ihr. Wie befürchtet führte das zu Ärger. Die Frau stieß einen schrillen Schrei aus und rief so eine Schar von Kindern herbei, die sich sofort an Harriets Fersen hefteten, ihre Missbildungen schwenkten und in professioneller, unbarmherziger Erbärmlichkeit bettelten.
Nur weil eine fremde Kultur mit Abneigung dargestellt wird, heißt das noch nicht, dass die Autorin einer fahrlässigen Konstruktion von Otherness auf den Leim gegangen wäre. Vielmehr besteht Harriets Problem gerade darin, dass die rumänische Realität, wie sie sie erlebt, kollidiert mit einer folkloristischen Konstruktion des anderen in den Reisebüchern, die sie zuvor gelesen hat. Dort war vom exotischen, lebensfreudigen Balkan mit lauter gastfreundlichen Menschen und ausgelassen tanzenden Bauern die Rede.
Als sie an den Bauern vorübergingen, lächelten Guy und Harriet ihnen aufmunternd zu. Aber ihr Lächeln wurde angestrengter, als sie den Gestank rochen, der von den Leuten ausging. Harriet dachte, das Problem mit Vorurteilen ist, dass es normalerweise einen Grund dafür gibt. Aber sie war nun klug genug, das Guy gegenüber nicht auszusprechen.
Sehr subtil ist, wie Manning hier das ein wenig herablassende Wohlwollen der britischen Weltbürger gegenüber der einheimischen Unterklasse schildert, wie sie die Veränderung des Lächelns andeutet und Harriet zu einer nüchternen Einsicht kommen lässt, die sie lieber für sich behält, um den Idealisten Guy damit nicht zu verärgern. So gelingt Manning immer wieder die Darstellung einer schwierigen Ehebeziehung. Harriet und Guy lieben sich über Abgründe der Verschiedenheit hinweg. Harriet ist eine Individualistin, politisch eher unmusikalisch. In Gruppen steht sie am Rand, beobachtend und etwas misstrauisch. Sie hat die Verbindung zu ihrer Vergangenheit gekappt. Ihre Kindheit und Jugend werden nur angedeutet, aber sie müssen eine Einöde der Lieblosigkeit gewesen sein.
»Ich habe keine Eltern«, antwortete Harriet, »jedenfalls keine, die den Namen verdienen. Sie haben sich scheiden lassen, als ich noch sehr klein war. Beide haben erneut geheiratet und keiner von ihnen hatte große Lust, mich bei sich zu behalten. Meine Tante Penny hat mich aufgezogen. Sie hat mich ebenfalls als Plage empfunden. Und wenn ich unartig war, sagte sie immer, kein Wunder, dass deine Mami und dein Daddy dich nicht lieben. Tatsächlich ist alles, was ich habe, hier.«
Sehr plausibel also, dass Harriet, anders als Guy, kein Ausbund an Optimismus ist. Guy ist scheinbar überall zu Hause, Harriet nirgends. Dass sie die vielen Bettler so irritieren, liegt auch daran, dass sie sie an ihre eigene Entwurzelung erinnern. All die provisorischen Unterkünfte und das Herumreisen, das in den folgenden Bänden immer mehr einem Flüchtlingsdrama ähneln wird. Auch von Guy fühlt sich Harriet öfter alleingelassen. Er war ein Mann, der niemals da sein konnte, wenn er gebraucht wurde, denkt sie einmal. Nimmt man Guy als Porträt von Mannings Ehemann Reggie Smith, dann war das prophetisch geurteilt. Als die Schriftstellerin nach einem Schlaganfall 1980 auf der Isle of Wight im Sterben lag, schaffte es Smith während 20 Tagen nicht zu ihr zu kommen. Er gab vor, in London beschäftigt zu sein. Das ist die dunkle Seite der sozialen Umtriebigkeit. Überhaupt erweisen sich viele Figuren Mannings, ungeachtet der Leichtigkeit des Erzähltons, bei genauerem Hinsehen als defizitäre Charaktere. Allen voran Jackimoff mit seinem kindlichen Egoismus und seinem unersättlichen Hunger. Im Finale dieses ersten Bandes stürzt sich Guy mit seinem geballten Charisma in ein künstlerisches Projekt. Mit der britischen Abteilung der Universität will er eine Aufführung von Shakespeares Drama Troilus und Cressida im Theater von Bukarest auf die Bühne bringen. Die Honoratioren der Stadt reißen sich um die Karten, schon weil sie so teuer sind. Es geht um einen wohltätigen Zweck. Während der Wochen der selbstvergessenen Proben rückt die Wehrmacht rasch vor Richtung Paris. Wenn gerade wieder schlechte Nachrichten aus Frankreich eintreffen, heißt es nicht ohne Witz, es war für sie alle eine Erleichterung, sich wieder dem Fall Trojas zuzuwenden. Manning schildert Theater und Kriegswirklichkeit hier als sinnfällige Parallelaktion. Auch Jackimoff macht mit. In der Rolle des Pandarus wird er zum Star des Ensembles und schart eine kleine Fangemeinde um sich. Sogar er selbst ist überrascht von seinem Erfolg, auch wenn er immer vermutet hat, dass noch einiges in ihm steckt. Erzählerisch glaubwürdig ist diese Entwicklung, weil es die ganze Zeit ja genuin schauspielerische Fähigkeiten waren, die seine Existenz in den guten Restaurants und Bars sicherten. Dass Jackimoff am Ende des Romans noch seiner Schnorrerrolle entkommen darf, beweist Mannings Kunst der Figurendarstellung. Sie kann anschauliche Charaktere modellieren, mit der Lust an Zuspitzung und Verdeutlichung, aber ohne die Figuren ganz zu Karikaturen zu machen und in der Typisierung erstarren zu lassen. Der Roman besitzt eine hohe autobiografische Authentizität. Manning verarbeitet viele eigene Erlebnisse. Das bedeutet aber nicht, dass sie, wie es oft beim autobiografischen Schreiben geschieht, sich selbst ganz ins Zentrum rücken würde. Nicht sie selbst ist bedeutend, sondern das, was sie erlebt und gesehen hat. Der Fokus richtet sich auf die Welt, von deren gewaltsamer Veränderung sie Zeugnis ablegt. So erweist sich dieser Roman als faszinierendes Dokument der Weltkriegsjahre an der südöstlichen Peripherie Europas, die in den offiziellen Geschichtsbüchern meist weniger Beachtung findet. Es ist bedeutende Literatur, die sich nicht scheut, mit Vergnügen lesbar zu sein. Gespannt wartet man nach Der größte Reichtum nun auf den im Frühjahr erscheinenden zweiten Band Die gefallene Stadt. Die Lage in Bukarest spitzt sich zu.
Wolfgang Schneider über Olivia Manning, Der größte Reichtum, mit einem Nachwort von Rachel Kask aus dem Englischen von Silke Jellinghaus, erschienen im Rowohlt Verlag, 264 Seiten, 24 Euro. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.